Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
Hallo und herzlich willkommen zu Total Sozial. Wer selber Kinder hat, der weiß, dass Kita-Plätze in Deutschland rar gesät sind. Und wenn man dann einen hat, dann fällt die Kita alle naselang aus, zumindest zeitweise. Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen ist deshalb schwierig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Jetzt ist es aber nicht so, dass die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas zu lange Kaffeepause machen und deshalb nicht die Kinder betreuen wollen. Es gibt ganz viele Gründe dafür und über einige davon wollen wir heute reden. Mit Sibylle Schuster. Sie ist Geschäftsführerin der KAB im Diözesanverband München und Freising und leitet dort die Facharbeitsgruppe Kindertagesstätten. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, grüß Sie.
Und Christine Muschalla ist auch hier. Und das, was Sie machen, müssen wir, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen näher erklären. Ich sage es jetzt einfach mal, wie es heißt. Und die, die sich mit Kitas auskennen, wissen dann schon Bescheid. Die anderen werden es innerhalb der nächsten Minuten auch erfahren. Sie sind nämlich die Verbundsleitung des Kita-Verbunds Feen. Das ist ein Verbund aus 5 Einrichtungen in Neufahren. Richtig?
Fast richtig. Neufahren, Eching, Heimhausen und Fahrenshausen. Und aus den Anfangsbuchstaben Fahrenshausen, Eching, Heimhausen, Neufahren ergibt sich Feen.
Okay,
und jetzt gesprochen hab ich das auch wie die Feen und die Elfen, weil alle Erzieherinnen und Erzieher eigentlich gute Feen sind.
Wunderbar, herzlich willkommen erstmal.
Vielen Dank.
Eine Verbundsleitung, was macht die genau?
Die kümmert sich in meinem Fall um 5 Kitas, dass die Ausstattung sowohl von den Möbeln her, vom ganzen Sicherheitskonzept her bis eben zur Personalausstattung gut funktioniert. Und das ist auch unsere größte Sorge im Moment, eben dass überall genügend Personal vorhanden ist, damit die Schließungen nicht andauernd sein müssen.
Und vorher waren Sie Leiterin einer Einrichtung.
Richtig, genau, in meinem früheren Leben als Erzieherin.
Das heißt, Sie kennen das Geschäft echt von allen Seiten.
Genau.
Aber bevor wir jetzt über die Probleme in der Kita reden, möchte ich nochmal Frau Schuster mit ins Boot holen. Wir reden hier über ein Thema, mit dem sich die KAB beschäftigt. Betreibt jetzt die KAB seit neuestem auch Kitas oder warum ist das ein Thema für den Verband?
Die KAB betreibt keine Kitas, aber wir sind die katholische Arbeitnehmerbewegung. Wir kümmern uns einfach, kurz gesagt, um die Sorgen von ArbeitnehmerInnen. Und da gehören im Moment meines Erachtens die Kita-Fachangestellten sehr dazu.
Und da geht es um Arbeitsbedingungen und...
Ganz genau, um die Arbeitsbedingungen dort, dass die Kitas nicht nur gut ausgestattet sind und dass nicht nur der Fachkräftemangel das Problem ist, sondern dass auch die bestehenden Arbeitsplätze, nicht die Arbeitsplätze, sondern die Leute dort gute Bedingungen vorfinden, dass sie dort gerne weiter arbeiten und bleiben wollen auch. Also das ist unsere Intention.
Ja, und genau da kommen wir ja zu unserem Thema, das exemplarisch eigentlich ist für die Misere in den Kitas. Wir haben es mal genannt, die Leitung ist der Depp vom Dienst. Und das war ein Zitat von Ihnen, Frau Muschalla. Der Hintergrund: seit dem vergangenen Jahr, genauer seit Juli, dürfen auch Menschen die Kita-Leitung übernehmen, die keine Fachkräfte sind. Frau Muschalla, das klingt ja erstmal gar nicht so blöd, denn die Fachkräfte braucht man doch, damit sie am Kind arbeiten, also dass sie wirklich in der Gruppe sind und mit den Kindern sich beschäftigen. Warum regen Sie sich denn darüber auf?
Ja, das ist so der allgemeine Eindruck und auf den ersten Blick ist ja auch eine Kita ein Unternehmen, das geführt werden muss und eine Leitung hat auch wirklich Aufgaben, die mit einem mittleren Management zu vergleichen sind, vor allem wenn sie mehr als 20 MitarbeiterInnen hat. Aber es ist halt im Kindergarten nicht eben nur Verwaltungsaufgaben, sondern eben ganz im Vordergrund steht das pädagogische Konzept und auch die Mitarbeiterführung der PädagogInnen. Und das muss halt von jemandem gemacht werden, der sich damit auch auskennt. Und wir können uns jetzt nicht vorstellen, wie jemand, der vielleicht mal Schreiner oder Elektriker oder engagierter Elternbeirat war, wie der die PädagogInnen in die Zukunft führen soll. Zumal ja auch immer mehr QuereinsteigerInnen und Menschen aus anderen Ländern integriert werden in die Teams. Das muss jemand machen, der sich damit auskennt.
Ich habe jetzt mal so naiv gedacht, aber wenn dieser ganze Verwaltungskram und dieses ganze Leute einteilen dann mal weg ist von den Erzieherinnen, dann haben die Zeit für die Kinder. Das ist nicht so, weil Sie sagen, dieses ganze Leute einteilen und dieser ganze Kram, dazu muss man schon auch pädagogische Fähigkeiten haben. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig. Es werden ja nicht nur Leute eingeteilt, sondern es werden ja Menschen eingeteilt, die mit Kindern arbeiten. Es werden auch geschaut, welche Gruppenkonstellationen passen gut. Dafür braucht es pädagogisches Augenmerk. Außerdem ist die Leitung immer noch die, die die Elterngespräche erstmal mit den Leuten bespricht, wie machen wir überhaupt Elterngespräche und natürlich auch bei schwierigen Elterngesprächen, gerade wenn es um Förderbedarfe geht, wenn es um schwierige Familiensituationen geht, dann ist die Leitung meistens die mit der meisten Erfahrung, die dann in diese Gespräche hinzugeholt wird und mit den Eltern zusammen Pläne entwickelt, wie es fürs Kind am besten in Zukunft weitergehen soll. Und das muss jemand machen mit pädagogischem Hintergrund.
Ist vielleicht auch manchmal gar nicht schlecht, wenn es nicht die direkte Erzieherin macht, sondern wenn es noch irgendwie eine Stufe drüber ist, weil man so ein bisschen Distanz hat.
Die ein bisschen Distanz hat, die vielleicht auch einen weiteren Blick hat und vielleicht auch schon eben mehrere Kontakte zu anderen Stellen hat, die dann eben ins Spiel gebracht werden können, wo man den Eltern einfach weiterhelfen kann.
Und diese Geschichte, wie Gruppen zusammengestellt werden, warum braucht es da Pädagogen? Also ich meine, ich habe 25 Plätze und wenn 25 Kinder da sind, dann ist Schluss, oder?
Richtig, aber wir wollen ja in einer Gruppe eine altersgemischte und auch geschlechtergemischte Gruppe haben. Es ist natürlich schon sinnvoll, wenn ich 25 Jungs mit 5 Jahren in einer Gruppe sind.
Das ist leider da möchte ich nicht jetzt hier sein.
Genau, das heißt, man muss immer schauen, auch bei der Anmeldung schon, man sieht ja die Eltern und die Kinder. Also bei uns ist die Anmeldung tatsächlich noch mit Familien vor Ort im Gespräch. Und erstens sieht man die ganzen Geschlechter und auch die ganzen Herkunftsländer, die ja auch ein Stück weit gemischt werden sollen. Und natürlich auch die Bedarfe der eigenen Kinder. Und es ist sinnvoll, verschiedene Bedarfe in eine Gruppe zu tun, als lauter gleiche Bedarfe in eine Gruppe, weil dann ist ja halt diese Mischung nicht da. Und die Kinder sollen ja voneinander lernen und voneinander partizipieren und gewinnen. Und wenn die alle das Gleiche können oder auf dem gleichen Stand sind, dann ist das nicht gegeben.
Und wie ist es tatsächlich jetzt in der Praxis? Gibt es schon sehr viele fachfremde Leitungen?
Noch keine. Also ich kenne zumindest keine. Das Erzbistum München-Freising und die Caritas haben sich dafür ausgesprochen, keine einzustellen. Es ist ja momentan auch noch so, dass diese Frau nicht im Förderschlüssel drinnen ist. Das heißt, für diese Erzieherin müsste das Geld irgendwie extra aufgebracht werden. Das hindert wohl auch noch Träger.
Ah, Moment, das müssen wir vielleicht nochmal genauer erklären. Also der Mensch, Frau oder Mann, der die Kita leitet, ist wie involviert? Also der wird als Erzieher gerechnet, Erzieherin oder nicht?
Genau. Alle Kindergärten, die nach dem Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplan arbeiten, werden vom Staat, vom Land und von der Gemeinde gefördert. Diese Förderung bekommen alle Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen oder Fachkräfte, die eben eine bestimmte Qualifikation haben. Die werden in diesen Anstellungsschlüssel reingerechnet. Wer keine Qualifikation hat, wie zum Beispiel Küchenhilfen oder Assistenzkräfte, die müssen extra bezahlt werden. Und dafür geht natürlich die Frage immer los, wer hat das Geld, das zu finanzieren? Und die Leitung wird auch, weil sie ja Erzieherin ist, als Erzieherin in diesen Schlüssel mit eingerechnet, obwohl sie eigentlich theoretisch fast nicht mehr am Kind arbeiten soll. In der Praxis springt sie momentan fast jeden Tag irgendwo anders ein, weil es irgendwo anders brennt. Aber theoretisch hätte sie Zeit für eben Teamförderaufgaben, für Elternförderungsaufgaben, für Konzeptionsaufgaben.
Und im Prinzip müsste die Kommune mehr zahlen, um eine fachfremde Person zu bezahlen. Jetzt wird die einfach in den pädagogischen Schlüssel eingerechnet und muss dann aber eben auch einspringen.
Richtig.
Das ist der Haken an der ganzen Geschichte.
Richtig, also einspringen wird sie sowieso tun, weil sie
der Schreiner wahrscheinlich
soziale Menschen sind.
Genau. Der Schreiner, obwohl kann ganz spannend werden. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Kopfkino.
Genau, also 2 Hände wären es auf jeden Fall, aber ob es die Einrichtung nach vorne bringt, ist die andere Frage. Genau.
Also das ist diese eine Geschichte, die exemplarisch steht für die Misere, die sich durchzieht durch alle möglichen Sachen. Die KAB hat eine Pressemitteilung rausgegeben, Frau Schuster. Da fordern sie unter anderem die bayerische Staatsregierung auf, eine pädagogische Ausbildung so schnell wie möglich wieder zur zwingenden Voraussetzung zu machen. Das war das eine.
Ja.
Da hat Frau Muschaller ja gerade ganz anschaulich erklärt, warum das nötig ist. Aber sie haben noch eine zweite Forderung, nämlich die Staatsregierung muss Kita-Leitungen endlich als Führungskräfte ernst nehmen und gezielt stärken. Wo machen Sie das fest, dass das nicht passiert?
Im Moment ist es einfach so, dass eine Leitung monetär nicht wirklich was davon hat. Also das ist, ich sage jetzt mal, minimal mehr verdient eine Leitung, aber die Verantwortung und die Arbeit, die auf ihr lastet, die Mehrarbeit im Vergleich zu einer, in Anführungsstrichen, gell, normalen Erzieherin, also einer Erzieherin, die nicht in der Leitungsfunktion,
also
nicht in der Leitungsfunktion ist, ist das wirklich marginal. Und ich frage mich, warum da nicht längst mal der Vergleich zu anderen Branchen gezogen werden. Also man muss ja nicht von Top-Manager-Gehältern ausgehen, ja, hier, man muss ja nicht utopisch werden, aber Geschäftsführergehälter wären schon mal nicht schlecht für diese Menschen. Ich möchte aber kurz noch darauf eingehen, auf diese Misere mit dieser nicht-pädagogischen Leitung, so nenne ich das jetzt einfach mal, warum das eigentlich so eine Misere ist. Weil die Ausführungsverordnung, die ja im Juli verabschiedet wurde, so wie die jetzt ist, da müssten die Träger ohnehin mehr Geld aufbringen, weil sie nicht in diesen Anstellungsschlüssel mit eingerechnet wird. Aber genau das ist die Forderung der KAB, dass doch Leitungen endlich aus diesem Anstellungsschlüssel herausgerechnet werden sollten, nicht damit hineingerechnet, und eine eigene Finanzierungsgrundlage geschaffen wird. Ja, das würde bedeuten, es kostet natürlich mehr Geld den Trägern. Aber das ist für mich auch eine Art von Anerkennung. Und zusätzlich kommt natürlich auch noch, das höre ich immer wieder draußen in der Praxis und in der Facharbeitsgruppe, gesellschaftliche Anerkennung fehlt ja auch. Also es hängt nicht immer alles nur am Geld und an der besseren Bezahlung, sondern einfach auch das Augenmerk, die Politik sollte Kita und Kinder zur Chefsache machen, und das ist leider immer noch nicht der Fall.
Und wenn wir beim Image bleiben, genau das ist dann in meinen Augen und in den Augen der ganz vielen Leitungen und Verwaltungsleiterinnen, mit denen ich im Kontakt bin, das falsche Signal, wenn jetzt eine Kita jeder leiten kann. Weil es würde in keinem anderen Beruf auf die Idee kommen, dass ich, wenn ich schon dreimal einen Verband gewechselt habe, dass ich Arzthelferin werden kann. Oder wenn ich schon mein Kind zweimal beim Chirurgen beobachtet habe, wie der die Nähte näht, dass ich dann sage, das kann ich auch. Niemand anderer würde auf die Idee kommen, einen Berufsstand oder eine Ausbildung zu ersetzen oder in Frage zu stellen. Aber eine Kindergartenleitung wird einfach in Frage gestellt, klammheimlich. Es könnte jetzt jeder machen, der 3 Jahre schon mal ein bisschen Praxiserfahrung gemacht hat.
Ach so, das ist im Prinzip das, was vorgeschrieben ist. Man muss irgendwo ein bisschen Praxis haben. Also eine Mutter mit 3 Kindern hätte die wahrscheinlich auch.
Ja, sie muss die Praxis schon in einer Einrichtung gesammelt haben, aber der Stundenumfang in diesen 3 Jahren ist nicht gegeben.
Und man muss keinen Abschluss haben in irgendeiner Form, das nirgendwo nachgewiesen haben, dass man das auch kann, sondern nur ein Arbeitszeugnis. Ich habe schon mal Windeln gewechselt.
So genau steht es gar nicht drin. Man muss den qualifizierten Leitungskurs dann machen. Der erstreckt sich so über zwischen 7 Monaten und 1,5 Jahren. Den muss man absolvieren.
Also das ist dann schon eine Ausbildung?
Genau, das ist dann schon Weiterbildung. Es ist keine Ausbildung, das ist eine Weiterbildung, die einfach für Erzieherinnen gedacht ist bisher, die eben in die Leitungsposition wechseln wollen, weil es einfach auch andere Tätigkeit ja ist und eben vor allem die Personalverantwortung, die Teamführung mit berücksichtigt wird. Deswegen gibt es diese qualifizierenden Leitungskurse seit ein paar Jahren verpflichtend für jeden, der eben Kita-Leitung werden will, aber vorher eben nur für Erzieherinnen.
Hat aber auch irgendwie zur Folge, dass im Prinzip jemand, der vorher Hilfskraft, sage ich mal, weiß nicht, wie das genau heißt,
Hilfskraft oder Assistenzkraft,
Assistenzkraft war, plötzlich die Vorgesetzte von einer Erzieherin sein kann.
Richtig.
Die also quasi sowohl finanziell als auch vom Standing überholt.
Richtig. Und die Erzieherin hat bis vor kurzem noch eine 5-jährige Ausbildung absolviert. Jetzt sind es 4 Jahre. Der wäre sie dann vorgesetzt. Einerseits schafft sie ihr die Arbeit an. Andererseits ist eben die Leitung die ihre Erfahrung immer noch ans Team weitergibt, die ja dann nicht vorhanden ist.
Ja.
Und dann brauchen wir uns über das schlechte Image nicht wundern, das dann in der Öffentlichkeit ist. Und es ist auch jetzt mittlerweile in den Nachrichten, wenn es um Kinderbetreuung geht und um Kindergärten geht, ist immer nur die Betreuung genannt. Es geht immer um, es werden keine Kinder betreut. Mhm. Der Kindergarten macht zu früh zu. Es geht nicht um Betreuung in bayerischen Kitas. Die Betreuung ist der dritte Anker. Die ersten 2 Anker sind Bildung und Erziehung. Weil betreuen kann es auch jeder. Und gibt ja auch ganz viele liebevolle Omas und ganz viele liebevolle Großtagespflege, wo Mütter die ihre eigenen und die von den Freundinnen betreuen und von anderen Menschen. Das ist ja alles gut und schön, aber das ist halt Betreuung. Und wir in bayerischen Kitas unterscheiden uns von der reinen Betreuung satt, sauber, trocken, von denen eben durch den bayerischen Erziehungs- und Bildungsplan, der die Kinder auf die Schule vorbereitet, der die Kinder aufs Leben vorbereitet, im Sozialverhalten, in allen Bereichen, damit diese Kinder für unseren Wirtschaftsstandort Deutschland die nächsten ArbeitnehmerInnen werden können, die uns ja fehlen, Fachkräfte auf allen Ecken und Enden.
Genau, da haken Sie auch wieder ein, Frau Schuster.
Ja, weil Betreuung, wenn ich höre, da geht mir schon der Kamm hoch. Also okay. Man muss vielleicht dazu wissen, dass ich natürlich auch grundständige Erzieherin bin und viele Jahre als Leitung gearbeitet habe. Und auch, also ich kenne die Sorgen und wo es brennt vor Ort. Und es geht hier nicht um Betreuung. Was waren wir stolz, als Anfang der 2000er, ich kann jetzt nicht ganz genau das Jahr sagen, als dieser bayerische Bildungs- und Erziehungsplan rauskam, der nur auf Qualität gesetzt hat. Ja, es geht um Erziehungsqualität, um Bildung und Erziehung. So heißt er ja auch.
Ja.
Und im Moment wird nur noch über Betreuung gesprochen. Und es ist sehr ärgerlich. Würde auch nur ein Lehrer oder eine Lehrerin nur eine Millisekunde von Betreuung sprechen, dass sie Betreuung macht. Niemals. Also diese Lehrerin oder diesen Lehrer zeigen Sie mir. Und in unserem Bereich, in der frühkindlichen Bildung, in der Elementarpädagogik, spricht man ständig von Betreuung. Ich habe gedacht, wir sind aus diesen Zeiten sind wir weg. Und dann kam natürlich sofort die Frage, ja, aber Eltern haben doch nur das Interesse, da geht's doch nur um Betreuung. Dann habe ich gesagt, vielleicht im ersten Moment ja auch. Natürlich müssen die
genau.
in die Arbeit.
Das ist, klar. ist der erste Ansatz. Was da alles passiert, merkt man ja erst, wenn das Kind in der Kita ist.
Ganz genau.
Und das, was da nicht passiert, merkt man, wenn das Kind dann in die Schule kommt.
Genau. Und spätestens, wenn die ersten Problemchen, so nenne ich jetzt bewusst, auftauchen, werden auch Eltern Wert auf Qualität legen. Und dann wird es ganz schnell von dem Pfosten, sage ich mal, den momentan die Regierung ja zementieren will, Betreuung, wir brauchen nur Betreuung, werden die sehen, das ist marode, dieses Fundament. Das wird nicht funktionieren.
Im Übrigen fällt mir dazu gerade die letzte PISA-Studie ein, wo hinterher das Geschrei groß war, dass man unglaublich viel Wert legen muss auf frühkindliche Bildung. Wie kommt sowas bei Ihnen beiden an, wenn Sie das dann hören?
Ja, können wir nur den Kopf schütteln, weil das sagen wir seit, also ich mache seit 28 Jahren den Beruf und ich diskutiere eigentlich seit 28 Jahren durchgehend über Bildung und Betreuung und über die Wertschätzung in den Kindertageseinrichtungen von 0 bis 6 Jahren. Und die Sibylle Schuster bestimmt auch. Es ist für uns nichts Neues. Und wie gesagt, wir haben uns damals, vor gute 20 Jahre ist das her, gefreut über die Qualität. Und ich verstehe die Eltern jetzt auch. Also mir tun die Eltern auch wirklich im Herzen leid. Und ich finde es auch gesellschaftlich ganz, ganz schwierig, wenn Frauen wieder zurückstecken müssen, weil die Kitas früher schließen. Und es sind leider immer noch überwiegend die Frauen, die dann ihre Karrieren zurückstecken müssen. Oder auch eben Frauen, wir haben Krankenschwestern in den Kitas, die dann sagen, ja, dann kann ich meinen Dienst nicht verrichten, wenn ihr früher zumachen müsst. Es gibt ja auch Einrichtungen, die Öffnungszeiten überhaupt verkürzen auf 2:30 oder auf 2. Natürlich kann die nicht arbeiten gehen, aber diese Frauen sind ja genau die Fachfrauen, die wir überall anders so dringend brauchen. Und ich finde es auch als gesellschaftliche Sache für die Wirtschaft ganz schwierig, aber ich finde es auch als Frau für uns Frauen ganz schwierig, wenn wieder überwiegend Frauen zurückstecken müssen und überwiegend Frauen benachteiligt sind. Und es gibt tatsächlich Kinder, die einen Krippenplatz hatten, die im September keinen Kindergartenplatz kriegen. Das heißt, die Frauen haben in den 2 Jahren Krippenzeit gearbeitet, haben sich da wieder ein bisschen etabliert, haben wieder ein bisschen Anerkennung gekriegt, sind wieder reingekommen, sind vielleicht auf dem Sprung, das auszuweiten und müssen dann wieder daheim bleiben. Ich verstehe die Not. Und den Eltern geht es hauptsächlich um Betreuung, das ist mir schon auch klar. Aber wir dürfen trotzdem nicht in die Geschichte in den 50er Jahren zurückgehen, wo 40 Kinder in einem Raum mit einer Erzieherin sind und hauptsache sie hauen sich nicht die Köpfe ein. Das kann nicht unser Ziel sein.
Zurück zu sattsicher sauber, das wollen wir einfach nicht. Also ich sehe das jetzt mal mit der KAB-Brille. Die Regierung und auch die Wirtschaft braucht doch in Zukunft auch anschlussfähige, resilient heißt so widerstandsfähige, junge Leute, die in die Arbeitswelt eintauchen, ganz egal, in welche Branchen die gehen, die müssen doch einfach fit gemacht werden. Und das können sie doch nicht erst mit 6 Jahren, wenn sie in die Schule eintauchen, sozusagen. Also da fehlt mir gänzlich das Verständnis für die frühkindliche Bildung. Und die beginnt nun mal mit 1 Jahr, weil wir haben den Fachkräftemangel nicht nur im Erzieherinnenbereich, sondern in allen Branchen. Das heißt, wir brauchen eigentlich jede Arbeitskraft.
Wie eben die Krankenschwester, die gerade genannte, die nicht arbeiten gehen kann, wenn sie keine Betreuung für ihr Kind hat. Und im Idealfall, so sollte es sein, dieses Kind nicht nur betreut wird, sondern da auch noch lernt, zum Beispiel einen Stift zu halten. Das sind, glaube ich, so, was sind denn so diese ganz groben Ziele in der Vorbereitung auf die Schule? Was müssen Kinder lernen? Was ist der Bildungsauftrag in der Kita? Kann man das so ganz kurz umreißen?
Oder war das die Frage, wie viele Stunden wir jetzt heute Zeit haben?
Ich wollte gerade sagen, das ist ganz schön schwierig.
Ich sehe hier gerade 2 Riesenaugen. Es fragt so eine dumme Mutter einfach mal nach, was bringt ihr denn dem Kind bei? Ja, vielleicht in Überschriften.
Es geht natürlich einerseits um die motorischen Fähigkeiten. Klar, Stift halten ist ganz wichtig. Vielleicht auch mal ein bisschen stillsitzen können, auf einem Stuhl sich auf eine Person zu konzentrieren. Aber es fängt ja beim Sozialverhalten an. Ich muss mal zurückstecken können. Ich muss den anderen aussprechen lassen können. Es wäre schön, wenn die Kinder es lernen, und das tun sie eben bei uns, dass sie sich in der Bauecke darauf einigen, wer darf die blauen Steine haben und wer die roten. Und das Sozialverhalten, auch die Herzensbildung, ich gönne jemanden anderen was oder wir arbeiten zusammen, weil dann schaffen wir es besser. Das sind so fundamentale Dinge, die man im Kindergarten einfach lernt.
Und die total wichtig für die Gesellschaft sind.
225 anderen Punkten. Also ich glaube, dieser Bildungs- und Erziehungsplan ist ein Buch.
Okay.
Was dazu auch noch gehört, das ist nicht möglich, wenn 30 Kinder in einer Gruppe sind. Es ist schon grenzwertig mit 25 Kindern, so wie es momentan rechtlich ja möglich ist. Und das wird immer unmöglicher, eben diese Qualität zu halten, wenn mehr Kinder in den Gruppen sind und weniger Fachkräfte vor Ort sind, also weniger geschultes Personal, weil die wissen, damit umzugehen. Aber selbst die beste Fachkraft, ich weiß nicht, Christine, das kannst du auch sagen, kommt mit 40 Kindern nimmer klar. Also ich kann nicht mit 40 Kindern gute pädagogische Bildungsarbeit leisten. Es geht schlichtweg einfach nicht.
Nur noch aufpassen, dass ganz keiner genau. Blutet.
Und dann kommen wir ganz schnell wieder in dieses Fahrwasser, satt, sicher, sauber, in das wir nicht wollen, weil das die Kinder überfordert, überreizt. Und man braucht sie dann vielleicht auch nicht wundern, um wieder den Bogen zur PISA-Studie zu schlagen, dass dann die deutschen Kinder so schlecht abschneiden.
Kommen wir mal wieder zurück auf die Arbeitskräfte in der Kita, die Fachkräfte, die Erzieherinnen. Davon gibt's ja wirklich viel zu wenige. Wie machen wir denn jetzt den jungen Frauen den Beruf schmackhaft, wenn es so fürchterlich ist gerade? Die Bezahlung ist ja vielleicht gar nicht mal, also wenn ich mich entscheide, Erzieherin zu werden, dann weiß ich ja, welches Gehalt mich erwartet und dann entscheide ich mich dafür oder dagegen. Aber den meisten wird es ja dann irgendwie im Job klar, dass das Gehalt und die Leistung nicht zusammenpassen.
Richtig, das Gehalt hat sich in den letzten Jahren tatsächlich Stück für Stück verbessert. Könnte immer noch besser sein, aber es ist schon mal mittlerweile, glaube ich, ganz okay. Was aber dazu nicht passt, zu diesem Gehalt, sind eben die Arbeitsbedingungen. Ich habe 94 MitarbeiterInnen und mit Neueinstellungen. Sie kommen oft aus Einrichtungen, wo es eben immer zu wenig Personal gibt und jede irgendwo anders einspringen muss. Es ist kein Tag planbar, keine Woche ist planbar. Und die wollen sichere Arbeitsbedingungen. Sie wollen eine feste Gruppenkollegin oder am besten zwei, wo das einigermaßen stabil läuft. Weil dann kann man sich die Ressourcen auch einteilen. Wenn ich aber mit meiner Kollegin gestern überlegt habe, wir machen morgen dieses und jenes Angebot für die Kinder. Und in der Früh sagt die Leitung als erstes, es sind drei krank, ihr seid noch zu zweit, wer von euch kann einspringen in Gruppe 1, 2, 3? Dann werde ich wieder zerrissen. Das heißt, den Plan, den ich mir gestern mit meiner Kollegin gemacht habe, kann ich heute nicht machen oder ich muss es allein schaffen. Musikalisches Angebot mit 25 Kindern ist schwierig, also wird das wahrscheinlich schon mal gestrichen werden oder nur in einer Light-Version durchgeführt und das ist einfach unbefriedigend. Und natürlich helfen die Erzieherinnen sich gegenseitig aus und die Kinderpflegerinnen und die Sozialpädagoginnen alle miteinander, soll keine ausgeschlossen sein, weil sie ja auch fürs Team arbeiten. Aber das kannst du halt nur über einen begrenzten Zeitraum machen. Und irgendwann mal sagt die einfach, ich kann das nicht mehr, ich kann nicht jeden Tag einspringen oder meine Kollegin hergeben. Ich will einfach einen ordentlichen Rahmen haben. Wir wollen genug Personal haben. Und das ist das Entscheidende. Und tatsächlich, wir versuchen es bei unserem kleinen Kita-Verbund eben nur so wenig Kinder aufzunehmen, damit das Personal, was da ist, gut arbeiten kann. Aber dadurch sind unsere Kitas nicht voll. Das ist natürlich das, was dann die Gemeinde und die Eltern sagen, ihr hättet doch noch 20 Plätze frei. Ja, aber dann verschleiße ich das Personal. Und mein persönliches Ziel ist, das Personal nicht zu verschleißen. Wenn aber dann natürlich eine schwanger wird, was meistens überraschend kommt, oder eine sich beim Skifahren verletzt, ja, dann habe ich wieder zwei Leute, die wegfallen. Dann kann ich es leider auch nicht ändern, weil auf dem Markt sind fast keine arbeitslosen Erzieherinnen auf Stellensuche. Wenn, dann werben wir die von woanders ab.
Was auch übel ist, weil die anderen Einrichtungen dann ohne Erzieherinnen dastehen oder
richtig.
Erzieher. Aber wie motivieren wir denn jetzt junge Leute, diesen Beruf ergreifen zu wollen?
Also ich würde zum Beispiel auch nochmal was schrauben an der Ausbildung. Also ich habe mich immer schon gefragt, warum muss eine Erzieherin 5 Jahre lernen? Das ist ja jetzt geändert worden. Ich glaube, seit einem Jahr oder 2 Jahren jetzt schon, die Zeit rennt, ist die verkürzt worden auf, doch nur 4 Jahre in der Zeit oder sogar in kürzerer Zeit. Regelstudienzeit für soziale Arbeit sind 7 Semester. Das sind also, ich kann rechnen, 3,5 Jahre. Und dann bin ich Akademikerin. Man braucht jetzt nicht überlegen, wer dann am Ende der Bessere ist. Und wir brauchen auch nicht nur AkademikerInnen.
Im Geldbeutel macht sich's bemerkbar.
Vielleicht. Und auch in der Vielfalt der Stellen. Aber ich müsste mir überlegen oder es muss überlegt werden, wie wir auch die Ausbildung attraktiver gestalten. Nicht nur von der Dauer, sondern da kommt ja ganz ein elementarer Faktor dazu, auch die Bezahlung. Es ist und bleibt eine Ausbildung, genauso wie der Schreiner eine Ausbildung macht oder wie der Fliesenleger oder wie der Bäcker. Die bekommen ab dem ersten Lehrjahr, die meisten zumindest, ein Ausbildungsgehalt. das ist eben bei den Erzieherinnen anders. Das wird so sukzessive jetzt immer verbessert, aber es ist ja irre, irre wenig, was die Erzieherlehrlinge, so nenne ich die jetzt mal, so würde man das eigentlich nicht bezeichnen, was die bekommen. Und während der Schulzeit, also die Ausbildung ist ja so gestaffelt, dass die ein Jahr SPS, also so eine Art Vorpraktikum, also ein Jahr nur an einer Praxisstelle sind, da bekommen die Minimalgeld und während der Schulphase bekommen sie nichts, müssen vielleicht sogar noch für die Schule bezahlen, weil es viele Privatschulen sind. Das ist jetzt nicht horrendes Geld, aber wo
aber
liegt dann wieder
die
Belastung?
Bekommt, genau, wovon soll man es zahlen?
Genau.
Das machen dann wiederum die Eltern wahrscheinlich.
Und das muss ja auch wiederum der Staat übernehmen in Form von BAföG oder sonstigen Unterstützungsmöglichkeiten oder Eltern.
Genau. Also es gibt jetzt tatsächlich für jede, die in die Fachakademie geht, so heißen die Erzieherschulen, gibt es das sogenannte Meister-BAföG. Das gibt es für jede. Und es muss nicht zurückgezahlt werden.
Ah, okay.
Das ist jetzt
schon
mal was. Genau. Und die Erzieherinnen haben am Schluss, wenn sie ausgebildet sind, nicht den akademischen Status, aber den Meisterstatus. Das ist auch schon mal was. Weil das Problem ist, dass eine Fachakademie kein Studium ist, dass wir Studierende sind an den Fachakademien und damit kannst du gar nichts kaufen. Und am Schluss haben sie eben eine 5-jährige Ausbildung. Sie sind staatlich anerkannte Erzieherin, aber sie sind nichts Akademisches. Und das ist jetzt aufgewertet worden ein Stück weit. Wer aber immer noch nichts kriegt, ist die klassische Kinderpflegerin. Die geht 2 Jahre in die Kinderpflegeschule und 1 Tag in der Woche in die Praxis und die kriegt gar kein Geld. Also die sind noch schlimmer dran. Da müsste natürlich auch unbedingt geschraubt werden, dass sich da was verbessert, dass einfach die Ausbildung interessanter wird. Aber lustigerweise oder interessanterweise hat jede Fachakademie Wartelisten. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele junge Menschen, die immer noch diesen Beruf machen wollen. Das ist total toll und ich freue mich wie eine Schneekönigin. Aber wenn zu mir im Juni, Juli eine junge Frau kommt und anruft und sagt, ich würde gerne Erzieherin werden, ich kriege aber keinen Platz, dann rufe ich alle Fachakademien an im Umkreis. Das ist München, Freising, bei uns und Dachau. Und es gibt überall eine Warteliste. Platz 13, Platz 17.
Und dann stellt sich alle hin?
Genau, dann stelle ich mir die Frage, wenn da so viele Klassen noch auf Halde liegen, warum werden da nicht zusätzliche Klassen aufgemacht? Warum gibt es keine Fachakademien mehr? Warum gibt es keine erweiterten Klassen? Weil diese Leute, die auf der Warteliste stehen, die bleiben meistens nicht ein Jahr auf der Warteliste.
Nee,
die suchen sich dann
sich was anderes.
Genau. Oder sie fangen dann zum Studieren an oder sie lernen dann einen anderen Beruf. Und dadurch kommen die gar nicht rein in meine Erzieherschiene oder Kinderpflegerschiene. Das Problem ist hausgemacht. Wie das Recht auf Krippenplatz gekommen ist mit einem Jahr. Vor 10 Jahren haben wir alle demonstriert, weil wir gesagt haben, es kann nicht gehen. Es braucht unbedingt mehr Fachakademien, es braucht unbedingt bessere Vergütung, es braucht unbedingt mehr Lobbyarbeit für die Erzieherinnen. Aber passiert ist nichts. Diese Modelle, die wir jetzt haben, dass QuereinsteigerInnen in verschiedenen Modulkursen und was es nicht alles gibt, zur Erzieherin ausgebildet werden können oder zur Kinderpflegerin, das hätten wir uns schon vor 10 oder 15 Jahren gewünscht. Weil es ist natürlich nicht attraktiv, wenn eine 40-jährige Frau nochmal 2 Jahre unentgeltlich in die Schule gehen soll. Und da gibt's jetzt ganz tolle Modelle, aber das hätten wir vor 10 Jahren schon gebraucht. Das Problem ist eben nicht erst seit kurzem. Das Problem kann man über ganz viele Jahre zurückverfolgen. Und da fehlt einfach Geld im System.
Da hinkt man einfach immer hinterher.
Man hinkt immer hinterher.
Genau.
Und jetzt wird's aber so brisant, dass eben die Kitas auch nicht mehr können.
Mhm.
Also ich kenne ganz viele Kitas, die seit 10 Jahren oder seit 15 Jahren das versuchen aufzufangen, weil sie das Herz haben für die Familien, weil sie sagen, ja, wir schaffen das schon irgendwie. Aber die Frauen und Männer sind jetzt ausgebrannt. Die können nicht mehr.
Das sehe ich genauso und ich sehe auch diese Gefahr einer Zweiklassengesellschaft. Das sage ich immer wieder, da wäre ich dann immer mit rollenden Augen und das ist totaler Quatsch. Aber wo wollen wir hin? Das sollte sich die Regierung mal überlegen. Wollen wir ein System, gute Kitas, die sich auch nur Gutverdiener leisten können, hohe Bildungsqualität, weil die Fachkräfte bezahle ich vielleicht in diesen Kitas besser, dann sind die Beiträge auch dementsprechend höher. Und auf der anderen Seite haben wir dann die, ich sage es in Anführungsstrichen, halt die
Aufbewahrungsstätten,
Otto-Normalverbraucher-Kitas, die sich halt der Normalo leisten kann. Und da sind dann halt eben die Fachkräfte, die nur zum Tarif arbeiten. Und ich frage mich, wollen wir das? Und ich bin der Meinung, dass die Bildung unserer Kinder eines der wertvollsten Güter unserer deutschen Gesellschaft ist. Und wenn wir diesen Schatz nicht hüten, dann bewahre mir Gott, ich weiß nicht, was dann in 30 oder 40 Jahren wird. Also tatsächlich, da bin ich ganz, ganz, ganz in Sorge, in großer Sorge, dass das auseinanderrutscht, dass auch in diesem Bereich diese Schere zwischen Arm und Reich derart auseinandergeht, und das wollen wir eigentlich alle nicht.
Weil sich's ja eben für die einzelnen Kinder dann auch fortsetzt im ganzen
ganz
Leben.
Genau.
Also die einen werden deutlich bessere Startchancen in der Schule haben als die anderen.
Genau.
In Kitas arbeiten Menschen, und deshalb sind die Thema für die KAB. Frau Schuster, Sie wollen jetzt ganz, ganz laut trommeln für die Arbeitsbedingungen in Kitas.
Ja.
Mit einer Veranstaltung, die soll stattfinden am Dienstag, dem 19. März in München. Was genau wird da los sein?
SOS in den bayerischen Kitas, so steht's ganz groß auf unserem Flyer. Wir haben zusammen mit der Facharbeitsgruppe und mit dem Verband Kita Fachkräfte Bayern eine Podiumsdiskussion angeleiert. Die Frau Melanie Hummel von der CSU wird kommen in Vertretung für die Ulrike Schaaf. Die Katha Schulze wird kommen von den Grünen, die Doris Rauscher von der SPD und die Frau Dr. Alexa Glawocker-Feucht vom Verband Katholischer Kitas Bayern. Ich und die Christine dürfen auch sozusagen auf dem Podium sitzen als
Frauen der Praxis.
Frauen der Praxis, genau, und die Stimme der Praxis. Und da sind wir schon sehr, sehr gespannt, was in diesen 2 Stunden im KKV Hansa-Haus vonstatten geht. Ich lade alle Interessierten, nicht nur Kita-Fachkräfte, sondern alle, die sich für das Thema interessieren, und das sind weit mehr wie nur die Fachkräfte. Alle Eltern sollten doch daran Interesse haben.
Genau. Statt Traktoren könnte man oder mal als Demonstration was anderes überlegen.
Oh ja.
Fällt Ihnen da was ein?
Ja. Bobbycars sind leider nicht so wirkungsvoll auf der Straße wie Traktoren.
Ja, aber wir könnten doch mal vollgeschissene Windeln irgendwie so Autobahnzufahrten entleeren und dort sperren. Da fahren die auch nicht so gern mit ihren SUVs, mit ihren frisch gewaschenen drüber. Das ist auch nicht so. Vielleicht wäre das mal wirklich meine Überlegung wert.
Deshalb mag ich Radio so gerne. Es kreiert Kino im Kopf.
Genau.
Muss man sich anmelden zu der Podiumsdiskussion? Braucht man Eintrittskarten?
Nein, braucht man nicht. Man kann sich anmelden. Das wäre natürlich sehr hilfreich für
uns
auf unserer Homepage, damit wir einen kleinen Überblick haben, wer auch kommt. Aber Sie dürfen auch einfach ohne Anmeldung kommen. Ansonsten KAB München und Freising auf der Homepage, da kann man sich anmelden. Und
wenn das jetzt alles viel zu schnell ging, den Link zu den Infos gibt es natürlich bei uns in den Shownotes. Einfach draufklicken und dann wissen Sie alles.
Und gerne weiterteilen für alle Interessierten. Wir freuen uns auch, wenn andere Politiker kommen aus den Gremien, die es auch betrifft, weil auch in den Gemeinden brennt es hinten und vorne für die Bürgermeister, für die gemeindlichen Einrichtungen. Es ist für alle wichtig.
Es soll endlich zur Chefsache gemacht werden.
Ja. Ich bedanke mich für das spannende Gespräch und den Einblick in die andere Seite der Kitas, in die der ArbeitnehmerInnen bei Sibylle Schuster von der KAB und Christine Muschalla vom Kita-Verband Feen in Neufahrn. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihre Brigitte Strauß.
Total Sozial. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR.